herzlich willkommen bei Drehzeug, einem Podcast über Film, Fernsehen und andere Medien. Es gibt die Berben.
Herzlich willkommen hier zurück bei einer neuen Folge von Drehzeug Podcast. Jetzt im Jahre 2024. Wir sind wieder ein Jahr älter. Also eigentlich
und
nicht, aber.
Gibt's schon seit 2022, ne?
Check dir mal, ne? Nee, gibt's. Doch.
Doch.
Gibt's.
Seit Sommer 2022.
Bald die Jubiläumsparty, Leute.
Nee, die war schon.
Die war schon.
Also die nächste, ja.
Meine ich doch.
In einem halben Jahr.
In einem halben Jahr.
Ja. Die ist genauso weit entfernt
wie die
vom ersten.
Deswegen sind wir ganz froh, wieder da zu sein. Wir waren jetzt ein bisschen länger nicht da, weil wir uns mal eine ordentliche Weihnachts-Winterpause genehmigt haben.
Kurz nach der ordentlichen Herbstpause.
Ja, momentan ist es bei uns einfach sehr stressig irgendwie.
Ja,
Ihr habt das ja mitbekommen. Jason und ich wurden ja einfach rücksichtslos gefeuert, auf die Straße gesetzt.
Ja, wie Köter.
Wie Köter, wie Katzen.
Wie Tiere.
Und hatten jetzt eine ziemlich stressige Zeit, uns irgendwie neu abzusichern.
Ja.
Und dann kamen bei mir auch irgendwie in den letzten Wochen extrem viele Krankheitsfälle.
Ja.
Also ich habe schon irgendwie gedacht, ich habe mir irgendeine Autoimmunerkrankung eingefangen, weil ich hatte wirklich einfach alles, was es gibt.
Ja. Ich habe so eine psychische Krankheit irgendwie erlitten. Ich habe nämlich so, nachdem wir gekündigt worden sind, habe ich auf einmal so, ich weiß nicht, woher das kommt, so mein Therapeut kann es mir auch nicht sagen, ich habe so einen ganz kranken Hass auf Hirschen irgendwie bekommen. Keine Ahnung, woher das auf einmal kam.
Ich bin auch raus und habe alle Hirschen gejagt.
Ich habe heute Nacht auch von so einem gelben, gelb-goldenen Hirschen oder sowas.
Ich habe einen gelben Rehbock überfahren in meinem Traum.
Ja. Ich finde, man sollte so gelbe oder goldene Hirschen, mir fällt es wirklich nicht ein, sollte man einfach meiden.
Ja, finde ich auch.
Ja, ich glaube, das, damit kann ich leben.
Ich könnte damit, glaube ich, auch leben, obwohl eigentlich an sich waren das mal schöne Tiere, ne?
Aber ja, es war mal schön.
Bevor die annektiert wurden von der bösen Macht, von, wie heißt nochmal dieser Gott aus Dungeons and Dragons?
Bro.
Joost?
Nein, der hieß nicht mein
Josef.
ist auch egal.
Jo.
Auf jeden Fall haben wir uns jetzt neu orientiert. Wir hatten gestern beide unseren ersten Arbeitstag in der neuen Stelle, dieses Mal nicht mehr zusammen. Das ist sehr, sehr sad. Und deswegen, weil ich hatte jetzt letzte Woche noch, also die Woche vor Weihnachten hatte ich Corona auch noch ordentlich, ne? Also ich war wirklich jetzt Nocki so lange. Und freue mich jetzt endlich wieder, dass wir wieder zusammen sind. Denn heute sind wir wieder mal zu dritt. Nicht so wie die Eierquetsche, ehrlich, die waren wir letzte Folge oder vorletzte Folge?
Wer hat die eigentlich eingeladen?
Ja, ne? Wie bitte?
Wer hat die eigentlich eingeladen?
Ich weiß es nicht.
Ich habe das Gefühl, die kommen immer, wenn wir aussetzen.
Ja, wenn wir irgendwie krank sind, so, dann kommen immer die Eierquetsche, ehrlich. Ja. So, und die wollen auch noch bezahlt werden dafür.
Ja, ich weiß. Mit Eierquetscher.
I wish.
Ich meinte eigentlich das Kleidungsstück.
Ja. Achso, ich auch. Ich auch. und wir haben heute etwas Besonderes mitgebracht zum Bequatschen. Und
Eierquetscher.
Eine Anleitung, wie ihr die schönsten Eierquetscher austeilt und kassiert.
Mhm.
Nee, und zwar, Jason, willst du was dazu sagen, worüber wir heute sagen wollen, was wir so denken?
Ja.
Über das Gesagte?
Über das Gesagte vielleicht nicht, aber über das Gesehen und Gehörte könnte ich eventuell 3-4 Wörter verlieren.
Aber gesagt hat man auch immer gehört.
Gesagt hat man auch getan, habe ich mal öfters gehört.
Gebarkt hat man in der Barn, wenn man eingesperrt wird als Hund.
Alter, langsam wird's nicht mehr witzig. Also.
Nee, okay. Der war einer zu viel.
Ja, der war echt zu viel.
Sorry.
Also, wir, zu dem Zeitpunkt, wo ihr die Folge hört, ist gerade der Kinostart des neuen Ghibli-Films von Miyazaki höchstpersönlich. Vorausgesetzt, ihr hört die Folge am 4. Januar 2024. Wir waren nämlich tatsächlich schon jetzt kurz vor Silvester und ich an Silvester waren wir schon in der Preview und können deswegen schön pünktlich zu Kinostart in dieser Folge unser Gedankengut und Informationsabfall, den wir so absammeln können in unseren Gehirnzellen, hier entladen in eurem Ohr.
Ja, ich freue mich schon die ganze Zeit darauf.
Ich auch. Ich weiß gar nicht, wer ihr seid immer, aber manchmal. Und eure Ohren stelle ich mir dann nachts vor.
Was ist eigentlich los heute hier? Ja. Kurze Anekdote zum Start. Ich habe natürlich mal wieder die erste halbe Stunde des Films nicht gesehen.
Ich habe gehört. Ich habe davon gehört.
Ja, und zwar war das
wieder
so,
zu spät gekommen?
Ja, aber das war nicht meine Schuld. Wir hatten überlegt, wir waren so 5, 6 Leute und wir wollten diesen Film halt im Kino schauen in Köln. Und weil ein Lloyd von uns sich noch einen Pulli vorher kaufen wollte, haben wir uns entschlossen, dass wir einfach, der Film fing um 14.45 Uhr an, war unsere Information von der Person, die diesen Pulli auch kaufen wollte und auch das Ganze organisiert hat. Aber dann dachte ich so, okay, ich habe noch einen Gutschein für einen guten Rahmenladen, lass uns doch Rahmenessen gehen, nachdem du den Pulli gekauft hast, und dann gehen wir zusammen alle in den Film. So. Da war die Situation folgende: Wir sind diesen Pulli kaufen gegangen, den werden am Ende dann diese Person auch nicht gekauft hat, weil ich sie davon überzeugt habe, ihn nicht zu kaufen, weil er hässlich war. Und dann haben wir auf die Uhr geguckt und es war schon 12:30 Uhr. Und wir dachten so, okay, gehen wir jetzt noch eine Rahmen essen, und weil die Information war, dass der Film um 14.45 Uhr anfängt, haben wir uns dann doch noch dazu entschlossen, diese Rahmen zu essen. Es hieß dann erst, der Laden ist voll. Und es haben auch schon 2 auf uns da gewartet, sehnsüchtig, weil die gedacht haben, wir kommen direkt dahin und kaufen keinen Pulli mehr. Es war ein riesen Durcheinander. Auf jeden Fall waren wir dann da, und weil ich so ein Stammgast bin, habe ich auch noch für diese 6 Personen sogar noch einen Tisch gekriegt in diesem voll ausgebuchten Laden, weil die mich einfach kennen und ich da halt immer essen bin. So. Und
ich war einen Tag nach dir. Ich war einen Tag nach dir da. Ja.
Das war einfach so, die haben echt, ich kam so rein. Tristan kam erst so rein, Tisch für 6 Personen, ja, nix da so, sorry. Die sind raus, einer rauchen gegangen.
Dann kamst du, ey!
Ich hab mich da hingesetzt und dann kam wieder der immer so.
Der Grimmige. Bisschen,
der Grimmige, aber der eigentlich
ja.
voll lieb ist.
Ja.
Kam, hat mich gesehen. Tisch für 6 Personen. Ich, ja, okay, ich baue kurz was zusammen. Dann hat er noch seinen Stuhl, auf dem der sonst chillt, mir gegeben. Für eine Person.
Alter.
Und hat dann, Alter, wir haben
doch. Du hast den Chefstuhl bekommen.
Ich hab den Chefstuhl bekommen.
Alter.
Ich hab mich auf die Bank gesetzt, aber war egal, den Stuhl habe ich trotzdem bekommen.
Ja.
Dann haben wir da gegessen. Und dachten so, boah, wir haben ja noch übel viel Zeit. 1:45 locker. Wir brauchen von dem Restaurant 10 Minuten zu Fuß zum Kino. Gar kein Problem. Laufen dann nach dem Essen alle schön mit vollgeschlagenen Bäuchen Richtung Kino. 14.30 Uhr ist es. Gehen rein. Zack. Der Typ an der Kasse sagt auch nichts so. Wir so, ja, voll gut im Timing. Sogar schon echt noch früh dran. Die ganze Werbung jetzt gleich noch gucken. Gar kein Bock.
Hast du dir gedacht? Hat nicht der Typ an der Kasse gesagt.
Hab ich mir gedacht, so, weil es war nichts Suspicious. Und dann gehen wir an den Kinosaal und draußen an der Tür steht 14 Uhr. Ja.
Und geil.
Das war jetzt die Pointe des ganzen Dings. Ja. Deswegen habe ich diesen Film leider nur zu 2/3 gesehen.
Hast du, dann weißt du auch einfach wirklich nicht, was vorher passiert ist.
Doch.
Ja?
Ja, ich habe mir dann halt irgendwie versucht, diese Information zu beschaffen.
Okay.
Damit ich diesen Film noch ausdeuten kann, so gut ich kann. Und damit ich generell einfach weiß, was da passiert ist.
Okay, hat's funktioniert so?
Ja, ich denke schon.
Okay, aber du hast nie das Original-Footage jetzt vom Anfang gesehen?
Ich habe nur einen kurzen Ausschnitt vom Feuer gesehen.
Der war auch geil.
Der war hella sick. Ansonsten habe ich nichts gesehen mehr am Anfang. Ich hab,
der war hella fire.
Eingestiegen, als der Raya in dem Wasser steht und die Kröten an dem hochklettern, an dem
Das war auch so sick.
An dem, wie heißt er nochmal?
Maito.
Ja. Maito, ja. Da bin ich reingekommen.
Das ist echt schon, ja, ein Stück drin.
Ja. Das hat mich so genervt.
Mein Beileid.
Aber ich habe dem Jamil, war es übrigens, gesagt, ey, ist kein Problem, weil er wusste es nicht besser. Aber er wird nie wieder einen Tag planen. Das weiß er.
Es muss ihm auch selber so wehgetan haben.
Ja, muss es
auch. Jamil ist selber ein sehr großer
Ghibli-Fan. Das hat ihn auch sehr wehgetan. Deswegen habe ich ihm auch keinen Vorwurf gemacht. Es kann mal passieren.
Er hat genug Strafe erlitten dafür.
Ja, nicht ganz, aber es kann auf jeden Fall mal passieren.
Es geht übrigens um den Jungen und den Raya. Den Titel haben wir noch gar nicht gedroppt. Oder The Boy and the Heron.
Ja, was auch gar nicht der richtige Titel ist, weil es im Japanischen, so wie ich schon mal im Drehzeug Reel mal gesagt habe, falls ihr uns übrigens nicht folgt, moin Leute, geht auf Instagram und folgt Drehzeug Podcast oder TikTok. Im Japanischen heißt er nämlich wirklich wie die Buchvorlage, die jetzt aber wirklich stark, also der Film weicht wirklich stark, kann ich jetzt rückwirkend sagen.
Hast du das Buch gelesen?
Nee, ich habe mir darüber eine Zusammenfassung über 40 Minuten hinweg oder sowas durch angehört. Was?
Was?
Alles klar. und das heißt tatsächlich im Japanischen halt genauso wie das Buch, How Do You Live? was ja auch einen Sonderauftritt im Film selbst hatte. Das hast du dann wahrscheinlich verpasst sogar. Weil hast du noch gesehen? Okay. Ja, aber bevor wir da jetzt irgendwie über die Story reden oder sowas, würde ich ganz kurz einfach mal unsere ganz knappe und zusammengefasste Meinung für jegliche Hörer, und das werden wahrscheinlich noch ein paar sein, die den Film noch nicht gehört haben zu diesem Zeitpunkt, mal kurz raushauen mit eventueller Kinoempfehlung, Filmempfehlung, also beziehungsweise ist das ein Film, den man im Kino gucken sollte? Kann man darauf warten, bis er rauskommt? Oder muss man überhaupt nicht gesehen haben? Mit der Range, mit der Range.
Okay. Ja,
gut. Louis, fang doch gerne an.
Nee, ich hatte schon so viel Redanteil, ich würde das für Marcel.
Ja, Marcel, dann mach du.
Also, die Leute, die Ghibli-Filme mögen und Fans sind und sich das jetzt gerade anhören, die werden den gucken gehen. Oder haben den schon geguckt, so. Das ist keine Frage, so. Das ist, glaube ich,
Das bin ich.
ja, wie gesagt, keine Frage, für die habe ich da nichts zu sagen, außer es ist halt ein nicer Ghibli-Film. Für Leute, die weniger Ahnung von Ghibli-Filmen haben und sich jetzt fragen, ob sich das lohnt, irgendwie ins Kino dafür zu gehen extra, für so einen Animationsfilm. Junge oder Mädchen oder
Raya. Divers.
Oder Raya. Trau-Raya.
Oder Bio.
Das ist wieder.
Das war nicht mal ein bayerischer Akzent.
Der war gut.
Alter, Mann.
Wir sind am Ende, Leute.
Es geht nicht fit. Also für den Animationsstil ist das wieder Creme de la Creme. Also das lohnt sich sowas von, den auf einer riesen Leinwand zu gucken. Da wir noch nicht so tief auf die Story jetzt drauf eingehen können, würde ich sagen, das ist, was ihr da so erwarten könnt, ist so eine etwas typischere, würde ich behaupten, Coming-of-Age-Story.
Echt? Das war typisch?
Im Kern fand ich es auch sehr.
Ja, okay.
Ja, okay. Das Visuelle nicht, also wie das visuell rübergebracht wurde, ist kein typisch, aber so im Kern, so von der Bedeutung her, würde ich sagen, ist das schon eine typische Coming-of-Age-Story. Oder kann man da, finde ich, unterbringen, das Genre? Bruder, das knackt so hart.
Ja, das bin ich, aber du musst nicht an den Kabel fassen. Okay.
Ich fasse aber gerne an den Kabel. Ja, auf jeden Fall, genau.
Okay. Yeah.
Was ist denn los, Digga?
Ja, weiß ich auch nicht. Aber ich würde ganz gerne darauf einsteigen, einfach direkt.
Wollt ihr nicht eure, war das jetzt nur meine kurze Spoilerfreiheit?
Nein, ich rede jetzt auch darüber.
Ach so, okay. Ich dachte, du wolltest direkt in die Story.
Nein. Ich möchte aber, ich kann ja genauso, wie du darüber geredet hast, auch bei mir, also Digga, wir ziehen da schon wieder viel zu lang, das sollte einfach ganz knapp und schnell.
Ja, das ist auch, das war jetzt, ich bin ja auch fertig. Also Filmempfehlung auf jeden Fall für die Leute, die, wie gesagt, die keine Ghibli-Fans sind und sich jetzt freuen.
Du machst es wieder länger. Ne?
Guck den Film.
Ja. Okay. Nee, also ich würde auf jeden Fall auch dir zustimmen, so, wenn ihr Ghibli-Fans seid und sowas, so zieht euch den rein. Es ist ein Fest für die Augen und für die Ohren, schon allein, weil Joe Hisaishi hat mal wieder Bombenjob gemacht. Übrigens, Konzert von ihm, ich glaube im Mai in Düsseldorf, falls irgendwer aus der Nähe kommt und noch 300 Tacken übrig hat. Es gibt noch wirklich eine Art von Ticket, die noch da ist, irgendein VIP-Ticket, also wenn ihr reich seid, geht. Aber ich würde tatsächlich sagen, die Story ist tatsächlich auch, also das würde nicht nur ich sagen, das sagen relativ viele, die Story ist ein bisschen, harte Kost doch schon eher, weil viele das Gefühl haben, nicht wirklich mitgekommen zu sein. Ich gebe jetzt gerade wieder, ich fand es auch nicht so schlimm, aber ich habe auch, wie gesagt, mir diese Zusammenfassung von Inspiration durchgelesen, damit konnte ich die Metaebene auf jeden Fall besser verstehen.
Definier mal harte Kost. Ich glaube, also ich dachte jetzt erst, du meinst, dass das irgendwie harte Themen irgendwie.
Ja, das habe ich mir
denkst,
auch erst
gedacht. Aber nee, du meinst nee, eher,
die dass Storyline, ist. Die Storyline, das reine, was wirklich passiert, was wirklich real passiert, nicht Metaebene, der Plot, ist für viele Leute schwer zu verstehen gewesen, also schwer nachzuvollziehen. Teilweise auch dann, also das war auch mit den Leuten, mit denen ich gegangen bin, die waren alle drei danach auch so, gerade eigentlich nicht so eine Ahnung, was mir der Film sagen wollte. Oder beziehungsweise sie haben schon gesagt, dass sie so sehen und verstehen konnten, was im Plot passiert ist, aber sie konnten es einfach, es hat für sie teilweise nicht so wirklich connected. Mhm. Ja, und deswegen, und das habe ich jetzt schon mehrfach auch im Internet gelesen, geht einfach aufmerksam, geht sehr aufmerksam ins Kino. Das würde ich aber immer sagen, weil sonst lohnt sich nicht.
Ja, also es ist so, gut, ich habe natürlich jetzt nochmal Nachteil, ne? Also, weil ich halt einfach auch viel der Exposition des Films verpasst habe, als ich im Kinosaal saß. Aber ich hatte tatsächlich jemanden dabei, den Levin, Grüße gehen raus, der noch nie einen Ghibli-Film gesehen hat und noch gar keine
Berührungspunkte. Ja, hatten wir auch eine Person dabei.
Ja, noch gar keine Berührungspunkte mit der ganzen Materie hatte. Und wir haben den auch noch im O-Ton geguckt. Ich weiß nicht, ob ihr den im O-Ton geguckt
habt. Ja,
nee.
War auf jeden Fall
ganz geil. Raus. Ja.
Nee, aber das Ding war, dass ich das schon nachvollziehen kann. Also der Plot ist super kryptisch. Und ich finde, das ist auf jeden Fall kein Ghibli-Film für Einsteiger, sag ich mal. Es ist kein Ghibli-Film für Anfänger, wenn man noch nie einen gesehen hat und so gar nicht weiß, was auf einen zukommt. Glaube ich, stößt das schon eher so auf erstens Verwirrung und zweitens dann auch im gleichen Zuge schnell auf Ablehnung. Weil, also bei Levin war es so, dass er halt meinte, boah, das war echt einfach nur ein reiner Fiebertraum. Und ich weiß gar nicht so wirklich, was ich damit anfangen soll. Die Visuals wunderschön, so absolut handwerkliches Meisterwerk, egal ob es um Bild oder um Ton geht, so. Aber trotzdem halt super kryptisch in vielen Punkten, wenn man halt nicht weiß, wie man diese Filme angeht. Ich selber muss sagen, ich war, als ich aus dem Kino gekommen bin, hatte ich so einen Moment so, hä? Und als ich dann abends im Bett lag, war so, jetzt mal Film. Also man muss drüber nachdenken, er ist anspruchsvoll, man muss den deuten. Es gibt auch viele Punkte da, oder einen Major-Punkt, da kommen wir, glaube ich, gleich auch nochmal in der Story drauf, wo man einfach auch noch mehr Hintergrundwissen generell um Ghibli und alle möglichen Leute da haben muss, ohne jetzt irgendwas zu spoilern, um zu verstehen, was der Film vielleicht auch aussagen will, noch auf einer anderen Ebene. Aber ich finde, den Kern des Films kann man dann, wenn man so dieses ganze Bling-Bling und sowas mal so abstreift, relativ eindeutig erkennen und auch verstehen, wenn man sich halt drauf einlässt. So. Deswegen von mir auf jeden Fall auch absolute Kinoempfehlung. Guckt euch den auch ganz an. Verpasst nicht die ersten 30 Minuten, weil das wird sonst echt schwierig. Und guckt ihm im O-Ton mit Untertiteln. Das ist nicht ansatzweise so schlimm, wie man denkt, selbst wenn es das erste Mal ist, dass man sowas auf Japanisch guckt, weil die Dialoge sind kurz, einfach und es ist einfach ein ganz anderes emotionales Gefühl, irgendwie diese Stimmen so zu hören.
Ja.
Ich fand den auf Deutsch aber tatsächlich auch nicht so schlecht.
Ja? Ich würde den gerne mal noch auf Englisch hören.
Ja, weil das hat jetzt ungefähr jeder, mit dem ich gesprochen habe, gesagt.
Weil ich auch. Halt ich auch nochmal interessant, wer so welche Figuren spricht.
Ja, hast du nicht gelesen?
Doch, deswegen sage ich ja, also dass Robert Pattinson den Heron spricht und dass Florence Pugh zum Beispiel auch, wie hieß sie nochmal, die Bootsfahrerin
Himi, da. Kiriko?
Genau.
Ach so, ja, die haben beide im Boot gefahren, deswegen habe ich gerade.
Ja, genau.
Ja.
Und so ist, dass Christian Bale auch den Vater spricht und solche Sachen, also das sind einfach.
Also spricht Willem Dafoe nicht den Reiher?
Nee, Robert Pattinson spricht den Reiher. Willem Dafoe spricht, wen spricht der nochmal?
Den Großonkel vielleicht?
Ich glaube schon, ja, genau.
Also sicher? Ich hätte nämlich letztens noch
mal. Nein, den Reiher spricht definitiv Robert Pattinson.
Ja,
zu
okay.
Zu 1000%.
Okay. Kann sein, dass er den Groß angespricht, weil ich weiß, dass Dave Bautista, der spricht den Wellensittich-General.
Genau, ja, den spricht Dave Bautista. Ist auch so witzig, Alter.
Die haben wirklich crazy Cast dafür ans Land gezogen.
Ja.
Oder die waren alle freiwillig, weil die alle Ghibli-Fans sind, kann ich mir auch vorstellen.
Ja, Christian Bale ist ja auf jeden Fall der schon in Howl's Moving Castle die Hauptrolle gesprochen damals.
Alter.
Aber hat Howl gesprochen. So,
den noblen Pelikan.
Den noblen.
Ah, okay, ja. Okay.
Also es ist dann wahrscheinlich der am Verrecken war, oder was?
Ja.
Ja. Okay.
Die anderen haben ja nicht gesprochen, außer
Ja. 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 Oh, da haben wir jetzt gerade schon was über die Story gesagt. Also ich, egal.
Pelikan, so, okay.
Okay, Digga.
Sorry, so. Das ist jetzt wirklich kein Spoiler ohne Kontext.
Ja, das stimmt. Ja, gut. Ja. Also klare Kinoempfehlung.
Ja, war auch nichts anderes zu erwarten. Aber wenn ihr noch nie einen Ghibli-Film geguckt habt, dann guckt euch vielleicht vorher noch sowas wie Prinzessin Mononoke an, damit ihr wenigstens wisst, was auf euch zukommt und ihr nicht komplett überrannt werdet mit Weirdness.
Tatsächlich auch, ich würde tatsächlich sogar, glaube ich, damit man die beste Experience hat, guckt alle 12 vorherigen Ghibli-Filme von Miyazaki.
Ja, das ist natürlich optimal.
Dann auch nicht knallt mehr. Der Film nämlich komplette Möhre einfach nur. Okay.
Ja, aber auf jeden Fall nicht den Film als erstes oder wenn ihr wenigstens wisst, was auf euch zukommt. So.
Obwohl, oder guckt ihn als erstes und dann guckt alle anderen.
Ja, ich wollte auch sagen, also ist auch nicht schlimm, wenn ihr als erstes guckt. Ich würde sagen.
Aber guck dir nicht mittendrin. Den musst du entweder am Anfang oder am Ende gesehen haben. Entweder vor allen oder nach allen. Wirklich, ein anderes Ding geht echt nicht. Bin ich ehrlich. Gehe ich auch gleich noch drauf ein.
Alles klar.
Ich habe meine Argumente dafür.
Ich habe tatsächlich auch noch nicht jeden Ghibli-Film gesehen, glaube ich.
Okay.
Ghibli.
Das heißt, du hast ihn mittendrin geguckt?
Theoretisch habe ich ihn mittendrin
geguckt. Oh Gott, das mach dir gar nicht fertig. Kann man ja nicht wissen.
Miau.
Miau?
Digga, ich habe so einen geistigen Zerfall mit dieser Deutsche Bahn-Nummer gerade, ne?
Ja.
Ich bin einfach so fertig, ey.
Denke ich mir. Wir sind nämlich jetzt auch fertig mit der spoilerfreien, mit dem spoilerfreien Teil.
Dann kann es ja jetzt richtig losgehen.
Dann geht's jetzt
richtig los. Okay, Louis zieht hier aus.
Okay. Okay. Alter. Das hört sich bestimmt ohne die Wäsche so viel an. Oh Mann.
Okay. Ich zieh mir wieder meine Hose an, ne?
Okay, fangen wir. Also, ich muss trotzdem mit dem Anfang aber anfangen.
Nein.
Mit dem Anfang beginnen. Denn. Das hast du vielleicht dann halt gar nicht mitbekommen, aber dann kann ich dann von dir auf jeden Fall deine, wie du das empfunden hast, mit wahrnehmen und vielleicht auch relaten. Aber ich muss sagen, der Anfang, der hat mit einem kompletten Trauma einfach nur angefangen. Also, es hat mich gottlos fertig gemacht, wie dieser Film angefangen hat.
Es war auch, also ich fand, das war eigentlich die bestinszenierte Szene aus dem ganzen Film, der Anfang.
Okay, das so würde ich nicht sagen, aber
also wie dieses Verschmelzen auch der Menschenmenge am Anfang, so als ob die selber die Glut wären, die Menschenmenge, durch die der gute Mahito sich erstmal durchzwängen muss.
Ja.
Das wurde ja auch schon so heftig inszeniert, also als wären sie Teil der Flamme und Glut dem entgegenkommen.
Ja.
Und dann passiert das im Traum, als er dann in den Flammen seine Mom sieht? Das ist nicht direkt am Anfang, oder?
Doch, auch.
Auch? Sieht er auch seine Mom?
Ich meine schon.
Da bin ich mir nicht sicher.
Ich bin mir auch nicht mehr sicher. Wir haben den Film alle nur einmal gesehen.
Auch nicht sicher, weil ich habe es gar nicht gesehen.
ich glaube, es war im Traum. So. Das war, glaube ich, nicht.
Ich glaube, er hat das Gesicht von seiner Mom im Feuer gesehen.
Ja, wie gesagt, ich glaube, das war, als er kurz eingepennt ist irgendwann.
Nee, da ist die so emporgestiegen. Meine ich. Keine Ahnung. Man hat sie auf jeden Fall gehört schon.
Ja. Man wusste auf jeden Fall, sie ist gone.
Ja, sie ist gone.
Ja.
Ja, und das hat mich direkt in Schock gelieft. Und da finde ich aber auch wirklich, da ist mir direkt aufgefallen, okay, der Film ist fucking flüssig. Der Film ist flüssig. weil jetzt auch, das hast du dann auch verpasst, leider, wo die zum ersten Mal in das alte Haus von seiner Mom und sowas reingekommen ist. Auch hello weird übrigens, dass der Dad mit der kleinen Schwester von der Mom zusammen ist. Da waren wir auch alle so, erstmal so, ist das real gerade? Und dann waren wir uns irgendwann alle
richtig
einig.
Es war auch so schwierig das zu checken, wenn man den Aufbau nicht mitbekommen hat.
Ja.
Ja, also weißt du, weil erstens das, aber auch einfach so, ich wusste gar nichts über den. Irgendwann ist mir bewusst geworden, das ist ja die Schwester von der Mutter, muss es sein.
Ja.
Weil mir die Info halt gefehlt hat. So.
Ja.
Weil ich viel zu spät reingekommen bin.
Ja, es war tatsächlich auch schwierig, wenn du von Anfang an zugeguckt hast, weil ich wurde auch schon direkt von rechts so gefragt, hey, ist das die Schwester? Und ich war so erstmal so, Bro, ich habe erstmal keine Ahnung. Ist bisher nur die Stiefmutter. Und danach hat sich so erschlossen und ich dachte mir auch nur, okay. Hello weird. Der Dad weird. Ist anscheinend auch gar nicht drüber hinweg, weil die auch alle sagen, die sieht genauso aus wie die Mom. Ich denke mir so, okay, das hat wohl auch einen Grund. Der Typ hat nicht abgeschlossen. Der hätte auch mal so eine Reise gut getan. Ja, und da fand ich schon mal, also es hat intensiv reingescheppert und dadurch auch erst im Nachhinein dann, wenn auch sich Sachen aufgelöst haben, man erfahren hat, wer das kleine Mädchen ist. Spoilerwarnung! An allererster Stelle haben wir nämlich vollkommen vergessen. Wir haben zwar gesagt, es geht los, aber trotzdem, Spoilerwarnung.
Das ist jetzt zu spät.
Das ist ein bisschen zu spät.
Lass mich kurz einsprechen, machen Timestamp.
Okay.
Wir gehen jetzt in den Spoiler-Teil, also explizite Spoilerwarnung an dieser Stelle hier. Schaltet unbedingt ab, wenn ihr nicht gespoilert werden wollt und kommt später wieder zurück, wenn ihr den Film gesehen habt. So, und jetzt viel Spaß, ne, ihr Süßen.
Weil es viel mehr reingeknallt hat, dann am Ende, wenn man erfahren hat, beziehungsweise man wusste schon die ganze Zeit, aber als dann auch endlich Mahito gecheckt hat, dass Himi seine Mom als Kind ist. Mhm. So, und als ich dann aber auch wirklich gecheckt habe, okay, diese ganzen Türen und sowas, weil ich hatte mich schon gefragt, okay, diese Türen, führen die in andere Welten oder was ist da so hinter? So. Und als sie dann auch schon meinte, sie muss in andere Türen und sowas, war ich auch schon so, okay. Und als ich dann verstanden habe, dass diese Türen so Timelines einfach nur zeigen und sie jetzt legit ihr Leben noch weiterlebt und das, was die eine ältere Granny da noch erzählt hat zum Vater, dass sie wieder zurückgekommen ist und sich an nichts erinnern konnte, was so passiert ist und einfach nur im Lächeln war, war ich, da lief's. Ich bin ehrlich, man hört jetzt immer öfter, ich bin nah am Ufer gebaut, aber da war wieder der Punkt.
Nah am Wasser gebaut heißt das, aber egal.
Nah am Ufer, nah am Wasser ist doch das Gleiche. Wo Ufer ist, ist auch im Wasser.
Ja, aber also es ist trotzdem nah am Wasser gebaut.
Ich glaube, nah am Ufer bedeutet auch mehr sowas, ich bin so ein leicht nicht-hetero.
Genau, das meine ich halt. Am anderen Ufer ist ja so eine Sprichwort für, wenn man homosexuell ist, so ist vielleicht auch jetzt nicht mehr so ganz zeitgemäß, aber deswegen, der Kommentar tut mir leid.
Am anderen Ufer und ich bin einfach nur nah am Ufer. Das heißt, ich heule einfach viel. Nur um es klar zu machen. Egal, Digga, ihr wisst doch.
Nee, das ist aber tatsächlich was, wo ich sagen muss, was ich jetzt im Nachgang dann schon mich auch so ein bisschen stört, also nicht am Film, sondern an der Tatsache, dass ich den Anfang nicht gesehen habe, weil ich konnte mir zwar denken, was passiert ist so und besonders am Ende sozusagen, habe ich es mir dann schon auch erschlossen und es war klar, aber dadurch, dass es immer nur so ein Guesswork war, so ey, ist es jetzt das so wirklich oder ist es nicht, habe ich halt kaum emotional jetzt so diese Wucht kassiert, wie halt du oder ihr, so. Mhm. Weil ich halt einfach nicht wusste, ist das jetzt echt das, so. Ne? Ich konnte dann schon, hab das halt schon verstanden, so, okay, das ist sie, das ist die Mutter und ne, das, was die alte Frau dann auch erzählt und alles so, habe ich schon alles gegettet, aber dadurch, dass ich dieses Trauma nicht mitgemacht habe, musste ich auch nichts verarbeiten und habe sozusagen was verarbeitet, was überhaupt nicht verarbeitet werden muss, deswegen hat es einfach nicht gepuncht.
Ja, ja.
Was echt schade im Nachgang ist, also ich werde den auf jeden Fall nochmal im Ganzen gucken.
Ja.
Aber ich muss trotzdem auch sagen, ich fand ich habe relativ schnell hinter viele Dinge irgendwie hinterschauen können. So. Also ich hatte irgendwie schon ziemlich schnell so dieses Gefühl, als das erste Mal Himi aufgetaucht ist, so, ist das die Mom?
Ja, ist tatsächlich aber auch ganz klar gewesen.
Ja, und auch das mit diesem, weil es für mich gerade so klang bei dir, als hätte sich das so erst im Ende des Films für dich so klar getan. Auch so das mit diesen Zeitdingen habe ich auch schon relativ flott erahnt. Also ich habe es nicht sicher gewusst, aber es waren so die ersten Gedanken, die mir auch dann so dazu gekommen sind. Deswegen habe ich jetzt keine großen Überraschungen von der Story bekommen, so nee, was rein den Kern betrifft.
Ja.
Also das ist natürlich diese ganzen abgefuckten Details und sowas mit den Sittichen und sowas, klar. Was halt nochmal dazu beigetragen hat, dass ich jetzt nicht so mega gepackt wurde, was jetzt wirklich die Emotion betrifft. Es war aber trotzdem halt eine wunderschöne und gut erzählte Geschichte, so. Also jetzt nicht, dass es total predictable die ganze Zeit ist oder irgendwie sowas.
Nee. Also so meinte ich das auch nicht. Es war auch kein Brainfuck-Moment da drin.
Nein, zum das Glück auch nicht.
Hätte gar nicht reingepasst.
Also.
Ja.
Ja, also die einzigen Brainfucks waren eben halt diese komischen Weirdness-Momente, so, die du hattest.
Es war aber auch so, wenn du so Ghibli kennst, dann war es auch so recht klar. Also beziehungsweise bei mir kam es direkt, weil als zum ersten Mal diese Pelikane auf diese Hava Havas oder wie die hießen? Oder Wara Waras?
Walla
Waras.
Walla Waras.
Walla Waras. losging und sie dann diese Feuersäulen in die Luft geschossen hat, da war ich schon so, okay, es wird die Mom sein. So.
Ja, genau. Sicher, die einzige Person, die vorher mit Feuer assoziiert würde.
Ja, genau.
Du machst automatisch die Verbindung.
Habe ich es.
Aber man brauchte schon so die Validation. Besonders, man konnte es nicht greifen. Weil am Anfang wurde auch irgendwie gesagt, dass die da so im Reich der Toten wären oder sowas.
Ja, das hat mich halt auch
gedacht. Das hat mich verwirrt.
So, ne?
Das hat mich ein bisschen verwirrt. So. Ja. Besonders, weil du auch so diese Seelen sozusagen, diese anderen Seefahrer waren ja irgendwie so Seelen. So, vielleicht war auch nur das Wasser das Reich der Toten oder so.
Ja, weil, also ich meine, diese Wada Wadas waren ja auch irgendwie Babys, die einfach noch nicht geboren waren.
Ja, ja, genau, so Seelen.
Deswegen irgendwie war es schon auch Reich der Toten.
Ja,
so.
Ja,
also
Lebenden.
Ja, Kiri Ku oder wie die hieß, hat ja sogar noch gesagt zu diesen Schiffen, die da im Hintergrund sind.
Kiriko.
So, ja. Das wären irgendwie Phantome und so.
Genau. Und nur die, die des Lebens reich sind, dürfen in dieser Welt auch, oder können in dieser Welt töten. So wurde das ja auch.
Ja, genau. Deswegen ist es, glaube ich, so, dass die Toten verloren in dieser Zeit irgendwie unterwegs sind. und nicht wissen, wohin mit sich oder irgendwie sowas, so habe ich so ein bisschen gedeutet, weil sie halt tot sind.
Ja.
Und deswegen sind die in dieser Welt halt jetzt irgendwie, weil, ja, sie haben halt keine Zeit mehr, in der sie sind.
Ja. Fand ich aber auch ein bisschen weird einfach, weil.
Ja, war auch nochmal wieder, weil es voll verwirrend war.
Es war übel verwirrend, besonders weil ich mir dachte, in so einem Space sollte dann an sich Zeit ja auch gar keine Rolle mehr spielen, aber trotzdem ist auf, ist in der Welt, wo er weg war, ist die Zeit immer weiter gelaufen. Also so, während er da war, konnte sein Dad auch die ganze Zeit neue Sachen machen, die er verkackt.
Ja, das stimmt schon.
Ja, und deswegen fand ich es so ein bisschen strange.
Ja, es ist irgendwie, man versucht bei diesem Ghibli-Film oder beziehungsweise jetzt auch bei dem halt so mit Logik an alles ranzugehen,
ja,
weil man
ja.
das halt gewohnt ist, so alles hat irgendwie so einen logischen Ursprung, was wir so, also unsere Sehgewohnheiten so in Filmen, oder es ist halt direkt so, okay, das ist schlechtes Writing, das ist ein Plothole, aber irgendwie sind diese Ghibli-Filme halt, die setzen nicht auf Logik, sondern halt auf Emotionen und die biegen halt auch die Gesetze der Physik und generell halt der Logik, so, sollen so ein Logik-Counter starten jetzt, wie oft ich das Wort sage, um halt etwas Emotionales vermitteln zu können.
Ja.
Und also das spiegelt sich ja auch irgendwie so in den Visuals wieder so, ne, also dass Dinge halt sich, zum Beispiel bei Attack on Titan, gibt es dieses ganz bekannte Video von Corridor, wie sich Größe und sowas der Titan verändert, nur um halt ein Gefühl von Überlegenheit oder von Unterlegenheit irgendwie zu vermitteln, dass Eren auf einmal nur noch so hoch ist wie ein kleines Häuschen, aber im nächsten Shot wieder 13 Meter hoch und solche Sachen, und das ist in Anime generell so, es geht viel mehr darum, das Gefühl zu vermitteln und halt klar zu machen, so worum es geht, als wirklich auf 100% ja, faktisch basierte und logisch basierte Dinge irgendwie aufzubauen.
Ja.
Und das macht bei den Ghibli-Filmen halt es teilweise so schwierig, wenn man das halt nicht kennt und nicht gewohnt ist, zu erkennen, okay, was muss ich jetzt einfach so hinnehmen und was kann ich hinterfragen, um auf eine Antwort zu stoßen. Und wenn man die falschen Sachen halt hinterfragt, dann verliert man halt den roten Faden.
Verlierst so ein bisschen. Wirklich den roten Faden. Ja. Und das ist ganz, ganz intensiv bei dem Film gewesen.
Ja,
ich. Bei allen anderen.
Der ist super kryptisch und mega schwierig als Einsteiger ins Ghibli-Verse.
Übel.
Den halt wirklich nachzuvollziehen.
Ja, besonders weil ich, da habe ich eine richtig interessante Sache gehört drüber. Wo ich auch so selber, also ich habe selber die ganze Zeit im Film gemerkt, okay, dieser Film hat extrem viele Andeutungen an die alten Ghibli-Filme. Also es wurden teilweise auch Shots 1:1 kopiert.
Mhm.
Und ich war schon so, okay, das wurde schon immer gemacht. So, das war bei Ghibli immer, also es war besonders bei Miyazaki so ein Ding, dass er schon oft so sich Inspiration von seinen alten Filmen und sowas genommen hat, leichte Anspielungen oder sowas. So mal ist dasselbe Tier in einem anderen Universum vorgekommen. Dies, das, aber diesmal waren wirklich im Film teilweise 1:1 Kopien einfach da. Und dazu hat dann noch ein anderer Dude, den werde ich auch in der Beschreibung verlinken, den, von dem habe ich sein Essay nämlich gesehen, der hat das nämlich richtig gut über 40 Minuten hinweg zusammengefasst.
Mhm.
Ist nämlich tatsächlich, hat er diese ganzen Shots hat er gesammelt, die er, an die er sich noch erinnern konnte, weil er hat den Film schon vor 2 Monaten gesehen und hat gezeigt, wie viele, und das wirklich fast aus jedem Film, den er jemals gemacht hat, war irgendeine eine Kopie drin oder Anspielung. Und es ist tatsächlich auch offiziell bestätigt, dass der Film eine semi-autobiografisch von Miyazaki ist.
Das ist das, worauf ich vorhin angespielt habe. So.
Ach so, okay. Ja, weil ich gehe jetzt auf die ganze Sache am Ende mit dem Steinturm.
Hin.
Ja, dass das 13 Steine sind.
Und ja, gut, so tief weiß ich jetzt nicht. Aber
es sind 13 Steine und dann, Alter, es ist mir wie Schuppen vor den Augen gefallen. Schuppen vor den Wimpern? Digga,
Schuppen vor den Augen.
Es hat mich einfach komplett überwältigt, als er gesagt hat, dass es so 13 Steine sind. Und dann hat er, während er darüber geredet hat, dass es 13 sind, hat er so angefangen, so Einblendungen von allen Ghibli-Filmen zu machen. Und auf einmal sind die Ghibli-Filme verschwunden und dahinter sind Zahlen gekommen. Und es waren so mit dem letzten, mit The Boy and the Heron, genau 13. Und ich war so, damn, Digga, es geht um ihn in der Welt der Kreation sozusagen. Und
ja, das ist genau das, was ich vorhin so angespielt habe, wo ich meinte, man muss, um eine bestimmte Ebene des Films zu verstehen, halt auch Backstory über halt den Regisseur wissen.
Ja.
Weil es eben sich also so anfühlt oder wie du jetzt schon sagst, eigentlich halt auf jeden Fall so ist. Eher dieser, der Großvater irgendwie ist.
Ah, noch nicht mal.
Also so habe ich es auf jeden Fall dann gedeutet im Nachgang, dass er der Großvater ist, der sozusagen klar macht, so, okay, mein Werk ist vollbracht und es braucht jemanden, der bereit ist, entweder mein Erbe irgendwie in Anspruch zu nehmen oder ja, so, ja, es geht halt unter, es, in gewisser Weise, beziehungsweise es ist halt dann vollbracht.
Ja, auch ein bisschen die Nichtigkeit, weil der Großonkel war auch dann nicht so, oh mein Gott, mein, so, alles ist vorbei, als es dann vorbei war, sondern war so, ey, oh, da hinten ist der Ausgang, so,
beeilig. Und es ist irgendwie so, er versucht so seinem eigenen Blut irgendwie, ja, seine Passion, seine Vision weiterzugeben und, jetzt habe ich schon wieder den Namen vergessen, von der Hauptfigur.
Mahito.
Genau, aber er lehnt es halt ab.
Ja.
So, und ne, macht halt einfach sein Ding.
Ja.
Und da habe ich
macht zwar sein Ding, aber er nimmt ja einen von diesen Steinen, nimmt er ja mit.
Naja, genau.
Zum kleinen Teil.
Mhm. Ja, stimmt.
Aber tatsächlich habe ich das auch zuerst gedacht, als er das erzählt hat und sowas, war ich so, okay, dann muss er der Großonkel sein, so der Vater der Kreation, das kann doch nur Daddy Miyazaki sein. aber so zwei Dinge, es war nämlich zum ersten ein kranker Einspieler, dadurch, dass Hayao Miyazaki auch damals als Kind aus Land geflohen ist, wegen den Folgen vom Zweiten Weltkrieg und sowas. Und das ja dann auch sozusagen genau die Story von einem kleinen Jungen war. So, man hat zwar nicht genau erkannt, woher das Feuer kam und so, aber man hat gemerkt, okay, läuft echt scheiße da. Von der Zeit her habe ich mir auch schon gedacht, sieht nach so.
Nee, es wurde ja auch Krieg.
Echt?
Ganz klar. Ja, am Ende hieß es, als der Krieg vorbei war, sind sie aus dem Haus wieder fortgezogen.
Am Anfang wird auch gesagt, ich habe, oder es war irgendwie das vierte Jahr im Krieg oder so.
Ja, also er verliert seine Mutter an, sag ich mal, die Feuer des Krieges.
Ja, okay, gut. Ja, gut, dann ist es noch obvious, aber dann ist er wirklich, ist es genauso wie Miyazaki, ist Mahito halt auch geflohen auf Countryside. Mhm. Und zweiteres war noch, Digga, Brain Lake. Genau, das nämlich, man hat auch bei Mahito, den hat er komplett analysiert und war so, Digga, eigentlich männliche Hauptfigur, mega weird erstmal, also so eine kranke Hauptfigur. Und auch noch, dass er nicht so, er sah nicht nice aus. Mahito sah so, besonders mit diesem abrasierten Haaren und sowas, er sah so null nach den alten Ghibli-Charaktern aus, die alle so mega babyhaft, also so perfekt wholesome aussehen.
Ich muss schon sagen, dass das Gesicht schon sehr auch, also sehr ähnlich zum Beispiel an, wie heißt der nochmal, aus Prinzessin Mononoke. Also das reine Gesicht ist schon sehr ähnlich zu, sag ich mal, auch der Figur.
Ja, nee, klar, also das Gesicht, gar keine Frage, das ist aber, glaube ich, eher so ein Anime-Ding. Es geht mehr so um das, besonders um die Haare. Die Haare haben es nämlich für mich auch rausgerissen, wo ich auch zuerst war, okay, der Typ sieht ein bisschen nach Fukuhila jetzt aus. So, ich habe das Gefühl zwar, aber ich dachte mir auch so, okay, er sieht irgendwie so, er sieht anders aus. Und er war dann auch so, also der Typ, der das Video gemacht hat, der war dann auch schon so, hat einen auf die Fährte gebracht. Und tatsächlich war die erste, ich glaube, es war eine Serie von Miyazaki. Also er hat dann auch den Charakter, wie er drauf ist und sowas beschrieben. Und auch teilweise andere Charakter aus dem Film jetzt kamen in der ersten Kreation von Miyazaki, und das war irgendeine Serie, kamen die vor und die sehen sich sehr ähnlich. Also selbst die Figur von Kiriko kam in sehr stark abgewandelter Form darin wieder. Und das hat so einen richtig schönen Bogen geschlossen. Und ich glaube auch, dass Miyazaki selber vielleicht denkt, was ich schon gecallt habe übrigens, dass das eventuell sein letzter Film war, so, weil es hat sich gerade so
zwitzig an. Das hat er auch klar eigentlich kommuniziert, dass das sein letzter Film sein soll.
Im Film?
Nee, aber vorher schon.
Echt? Ja. Weil ich hatte gehört, dass er gerade schon etwas anderem arbeiten wollte.
Ja, das habe ich halt jetzt auch gehört, aber es war auf jeden Fall die ganze Zeit so, dass er gesagt hat, das ist so mein letzter Film, das war so das, was. Aber dadurch, dass er das so irgendwie bei etlichen Filmen schon gesagt hat.
Ja.
Und halt jetzt, und ich weiß leider nicht, ich weiß nicht mehr, wo ich das her habe, aber ich habe irgendwie immer im Hinterkopf gehört zu haben, dass er jetzt gerade an irgendeiner Serie oder sowas mitentwickelt. Also es jetzt nicht sein allerletztes Werk ist. Habe ich noch letztens irgendwo in dem Essay auch gehört. Ich weiß einfach noch nicht mehr, welches Video das war. Ja, deswegen. Aber eigentlich war das Common Sense, hat er irgendwie wohl klar gesagt, okay, das ist jetzt mein letzter Film.
Ja, aber es hat sich auch so angefühlt. Also ich denke mal auch diese Serie und sowas, egal ob er damit wirkt, egal ob er da eine leitende Rolle ist, das wird so, das war jetzt das Abgeschlossene von der Miyazaki-Reihe. Mhm. So.
Ja, also so würde es auf jeden Fall Sinn machen.
Ja.
Es würde Sinn machen, aber ich würde noch nichts callen.
Nee, ich glaube auch. Also wenn man diesen Zwang hat, wirklich so Dinge zu machen, einfach, weißt du, Filme zu schaffen, Kreativität irgendwie zu leben, dann machst du das eigentlich, bis du umfällst.
Ja, obwohl er ja auch in dem Film jetzt im Prinzip, wenn er dann wirklich sich als selber als Mahito identifiziert, ja auch gezeigt hat, dass er es auch lassen kann. Oder?
Ja, vielleicht auch das. Also wie gesagt, ich glaube schon auch, dass, also ich glaube eher, aber ich habe den Essay auch nicht gesehen, ich habe einen anderen gesehen, dass er halt der Großvater irgendwie ist und es so eine, ich habe auch irgendwie gelesen, dass er auch familiäre Probleme irgendwie hat.
Mhm.
In gewisser Weise irgendwie mit seiner, also keine Ahnung, was mit seiner Familie, und dass es vielleicht auch so irgendwie so ein, ist okay, seine Familie und sein, wollen halt nicht sein Erbe antreten in gewisser Weise, und er schließt in diesem Film damit ab, dass wenn er tot ist sozusagen, es keinen mehr aus seiner Blutlinie gibt, der sein Werk fortführt.
Ja.
So wurde das auf jeden Fall in einem Beitrag, den ich darüber gelesen habe, irgendwie gemutmaßt, aber ich habe jetzt keinerlei Backstory dahinter jetzt noch recherchiert, ob das jetzt wirklich stimmt oder nicht. Es war irgendwie so ein Ausschnitt aus dem Interview, wo er irgendwie zitiert wurde, es wäre irgendwie schwierig mit der Familie oder sowas, aber keine Ahnung, vielleicht habe ich auch, oder habe ich es auch falsch verstanden. Aber deswegen hat es für mich so plausibel geklungen, weil er halt im Frieden sozusagen damit abschließt, sodass er jetzt sein Werk vollbracht hat und dass sein Werk aber jetzt auch vorübergeht und vergeht. So, und es ist zwar irgendwie Existenz in der Erinnerung sozusagen, so wie es von Mahito auch ist, aber es ist eben nicht mehr Realität, weil es halt in der Vergangenheit liegt, so. In gewisser Weise. So,
ja, obwohl er ja auch den Umbruch mit so etwas ist nicht weniger Realität, nur weil es in der Vergangenheit liegt, ja auch gut mit Himi in dem Film eigentlich dargestellt hat, wie er auch dazu steht. Dass, obwohl er diese, also schon immer so eine sehr starke Form von Nichtigkeit in seiner Lebensphilosophie durch seine Filme so zu erkennen gibt, fand ich, war in dem Film auch so ein bisschen so ein Ding von, okay, manche Dinge bleiben auch und manche Dinge sind auch okay, wenn sie zerfallen, weil,
ja,
weil es war mal.
Eben, und es ist halt, wie gesagt, es ist halt in der Erinnerung so.
Ja.
Und darum geht's. Und das, was diese Zeit in dieser kreativen Fantasiewelt, die jetzt auch Mahito da durchlebt, mit einem macht und einem mitgibt, so, das steht im Grunde für seine Filme auch. So, wenn du diese Filme siehst und das daraus ziehst, was er dir erzählen will, so, und du die hinterfragst und die aufnimmst, so, und dich darauf einlässt, dann kriegst du halt was für dein Leben mit.
Ja.
So, was, egal ob es diese Filme noch gibt oder nicht, in deiner Erinnerung und in dir selber weiterlebt, so.
Ja.
Und dir vielleicht auch ein Stück weit Heilung auf irgendwelche Fragen oder Antworten auf Fragen gibt, so.
Ja.
Genauso wie es halt Mahito und sein Trauma und dem Verlust seiner Mutter und sowas halt helfen können. In gewisser Weise sind diese Filme halt dieser Fantasiewelt, die du betrittst, wenn du diese Filme guckst, aber die halt eben nicht für immer sind, sondern immer sind diese Filme vorbei und es kommen halt eben keine neuen mehr jetzt, so dass, wie du sagst, die Reihe ist vollbracht und man kann sich nur noch daran erinnern, was war, und halt lächeln.
Ja, ja.
So in gewisser
Weise. Oder sich auch nicht erinnern und trotzdem lächeln, so wie die Mutter von Mahito.
Genau.
Ja, ja. Aber das, ich fand trotzdem ein bisschen weird, und dazu muss ich entweder mir noch meine eigenen Gedanken machen oder vielleicht war es auch ganz anders gemeint, keine Ahnung, aber die Message dahinter, dass die Mutter von Mahito so leicht auszuwechseln war oder wofür die Mutter denn vielleicht wirklich steht oder vielleicht war sie auch wirklich einfach nur die Mutter. Keine Ahnung, aber ich fand es schon irgendwie nicht so geil, dass dann am Ende, nachdem Mahito irgendwie nur, keine Ahnung, roundabout 10 Sätze mit seiner Tante gewechselt hat über den ganzen Film hinüber, dass er dann am Ende so war, okay, ich denke jetzt einfach, dass du meine Mama bist. So ein Gefühl habe ich davon bekommen.
Nee, für mich war es eher so ein, er hat sich ja absolut dagegen gewehrt, sie als Mutter anzunehmen. Und als sie dann aber in Gefahr gekommen ist, indem sie in dieses Land verschwunden ist, hat er gespürt so, okay, er hat halt, sorgt sich schon um sie und er geht ja in dieses Land, um sie zu suchen und um sie wieder zurückzuholen, um sie zu retten. Er geht ja nicht dahin, um seine Mutter zu finden. Und er trifft dann auf seine Mutter, die ihm sozusagen sagt, wie wichtig es ist, dass er seine neue Mutter, also Natsuki oder wie die hieß, halt annimmt und rettet und hilft ihm dabei. Und er durch diesen Prozess ja, sag ich mal, loslassen kann von seiner Mutter, weil er sich von ihr so verabschieden kann. Und dann wieder Platz im Herzen hat, um seine Stiefmutter auch zu akzeptieren.
Mhm.
Und damit sein Trauma endgültig verarbeitet. Weil der Punkt, in dem er seine Stiefmutter als Mutter ansieht oder sie Mutter nennt, ist der Punkt, in dem er Heilung erfahren hat weil er seine Mutter loslassen konnte und also seine Stiefmutter annehmen konnte.
Ah, naja, aber das erste Mal, als er seine Tante als Mutter anerkannt hat, hat sie ihn so mega angebrüllt und so.
Ja, das ist ein Punkt,
ja.
Eher, wo ich sage, das habe ich nicht gecheckt.
Ja, das meine ich. Das hat aber dann für mich alles so zusammengespielt, weil ich war so, okay, nachdem das passiert ist, wäre ich auch danach so, Digga, weiß ich nicht.
Ja, das ist halt so ein Punkt, wo ich sage so, das hat irgendwie nicht ins Bild gepasst.
Ja.
Alles andere hat für mich Sinn ergeben und macht die Reise dieses, des, ja, Verarbeitens und des, ne, Verabschieden und neu annehmen, macht für mich, ist ein rundes Ding.
Ja.
Aber das ist so ein Splitter, wo ich so sage, so, hä, warum? Ist sie noch nicht bereit gewesen? Ist er noch nicht bereit gewesen? Oder war sie das nicht wirklich, sondern war das nur eine Illusion? Er selber, der in seinem tiefsten Inneren immer noch gegen sich selber kämpfen muss, weil er glaubt, dass, also weißt du, dass er einen Grund sucht, dass er sie nicht annehmen muss und aber seine Mutter diejenige ist, die ihn dann halt daraus rettet und ihm sagt so, ey, doch, du musst es trotzdem versuchen, so ein Gewässer. Also was soll das sein? So? Mhm.
Mhm.
Weil auch, es ja auch im tiefsten Inneren dieses Turms ist und irgendwie dieser Turm ja auch für irgendwas steht.
Ja, 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 aber es ist auch in dem Raum selbst, wo die gelegen hat und der Mahito angeschrien hat, war auch dieser Kronleuchter aus Papier.
Mhm.
Das waren genau die Formen aus Chiros Reise ins Zauberland, die von dieser Schwester von Yubaba hinter Haku hinterher geschossen worden sind. Das fand ich ganz cool, weil die sind schon reingekommen, ich war so, ich weiß, ich kenne.
Ja, vielleicht ist es sogar so komplex, dass man Antworten auf diese Fragen in den Filmen suchen muss, die in diesen Szenen rezitiert werden.
Glaube ich tatsächlich nicht.
Aber ich glaube, ja, das wäre halt schon
hard. Das wäre doof.
Hard as fuck.
Das wäre hard, aber es wäre auch nicht im Stil.
Ja, es wäre, also, vielleicht ist es aber so, dass du diesen gesamten Kosmos von Miyazakis Film halt verstehen musst.
Miyazaki.
Wie heißt der denn nochmal?
Miyazaki.
Ja,
und das ist so schnell ausgeschaut, Miyazaki.
ja, auf jeden Fall irgendwie verstehen muss, um so die letzten Puzzleteile in diesen Film irgendwie zu setzen. Ich weiß es nicht. Es ist wahrscheinlich viel zu aufgeblasen jetzt. Ist wahrscheinlich.
Nee, glaube ich nicht. Ich glaube tatsächlich auch, dass Miyazaki so aufgeblasen ist. Also er würde machen.
Ja, er zitiert sich auf jeden Fall relativ dreist selbst.
Ja.
Ich weiß auch, wie wir uns bei Wes Anderson darüber so richtig abgefuckt haben.
Echt?
Bei Asteroid City.
Also nicht abgefuckt, aber ich fand es richtig geil und du warst so ein bisschen so.
Ja, ich fand es nämlich nicht so geil.
Ja.
Aber ich muss sagen, gut, ich habe halt, wie gesagt, ich habe drei Ghibli-Filme gesehen. Mhm. Nur ich habe gar keine Ahnung, was er hier alles zitiert und alles von sich selber.
Ja.
Und ich meine, jeder Regisseur zitiert sich in gewisser Weise auch selber. Aber wenn du es zu penetrant machst und deine eigene Arbeit als die Grundlage deiner neuen Arbeit, um sich darauf zu berufen, um eine Aussage auszusagen, die sich auf einen Film, den du selber gemacht hast, beruft, dann finde ich es irgendwie so ein bisschen schwierig, weil es so fast schon so godlike ist. Ich habe eine Weisheit in einem anderen Film erzählt und die zitiere ich jetzt in meinem neuen Film.
Über einen Film.
Also
über ein Stück.
Das find ich finde es okay, wenn es nicht irgendwie eine Aussage ist, die irgendwie bei dem neuen Film jetzt bei mir, bei The Boy and the Heron, du musst, um den Film zu verstehen, keinen anderen Ghibli-Film gesehen haben. So.
Nee, das nicht.
Da würde es für mich so kritisch werden, wo ich mir so denke, wenn du wirklich anfängst, deine Filme zu rezitieren, um irgendwie dem Plot des neuen Films irgendwie was dazu zu bringen.
Ja, nee, klar,
das stimmt.
Ja.
Klar.
Aber das ist ja generell so ein Ding von, erstens gibt's nicht diese eine Interpretation, die richtig ist. So, du kannst jeden Film gucken und deine eigenen Antworten für deine Fragen finden. So, ansonsten ist Kunst eh hinfällig, wenn das nicht möglich ist. Ja. Aber du kannst halt immer, und das finde ich ist immer ein guter Punkt dafür, auch wenn du jetzt zum Beispiel alte Künstler, die gemalt haben und sowas, dir anguckst, dann kannst du dir die Bilder angucken, ohne was über den Künstler zu wissen, ohne andere Bilder von ihm gesehen haben, angucken. Du wirst etwas daraus deuten können, du wirst irgendetwas fühlen können. Aber du wirst noch viel mehr und vielleicht sogar noch fundiertere und komplexere Interpretationen wahrnehmen können, wenn du den Kontext kennst, wenn du weißt, was für ein Typ dahinter steckt.
Auf jeden Fall, klar.
Ja, ja.
Das definitiv. Also man muss das Werk auch immer durch die Augen des Schaffenden irgendwie betrachten, wenn man eine bestimmte, also wenn man die Interpretation oder der Interpretation nahe kommen will, die der Künstler irgendwie da rein interpretiert. So.
Ja, ja.
Ist halt die Frage, ob das sein muss, so, ob das nicht vielleicht sogar die Aussage oder die Idee dahinter ist, dass es eben nicht so ist und dass man das beides halt trennt. Aber es ist schon so, dass man es immer im Kontext der Zeit des Erschaffers oder der erschaffenden Person setzt. Ja, und halt einfach generell alle Aspekte irgendwie so, Geschichte und was weiß ich, alles mit bedenkt, um dann halt so nah wie möglich an den Kern der Sache zu kommen, wenn es denn überhaupt diesen einen Kern gibt. So.
Ja, genau, falls es ihn überhaupt gibt.
Ja, ja, das stimmt.
Ja, deswegen ist auch der Film einfach, wie gesagt, man kann ihn sich ohne irgendwas von Ghibli zu kennen reinziehen, man kann es auch ohne machen.
Aber es ist eben das, was ich meine, wenn man andere Ghibli-Filme kennt, dann weiß man, wie man diesen Film lesen muss.
Genau, ja. Deswegen meinte ich auch so, er knallt irgendwie volle Möhre rein, wenn man die anderen gesehen hat.
Ja.
Oder vielleicht knallen die anderen jetzt noch mehr rein. Wenn du den, aber ich glaube nicht, actually. Ich glaube, andersrum wird es mehr knallen, aber anders, also es funktioniert both ways. So, aber ja. Ich bin immer noch der Meinung, den mittendrin zu gucken, wäre nicht so geil.
Ja, man sollte die vielleicht sogar echt einfach auch in der Reihenfolge gucken, in der sie erschienen sind.
Ja, das ist bestimmt auch interessant, glaube, einfach. Ja.
Das
ja.
ist so das Beste, das Sinnvollste irgendwie.
Ja.
Ja, wie gesagt, wieder kommt wieder drauf an, was man halt draus ziehen will.
Oder ob du überhaupt was draus ziehen willst.
Genau. Oder ob du einfach einen Film angucken willst, wo du Bock drauf hast.
Ja, ja, klar. Ja. Ja. Aber das ist immer so schade. Also, das sage ich bei allem, egal um was es geht. So, auch wenn jemand ins Museum geht, nur um seine Augen berieseln zu lassen, denke ich mir, steckt so viel mehr hinter, Bro.
Ja.
Muss nicht sein. Aber kannst du machen, ne? Kannst du machen? Meine eigene Meinung ist nur, würde ich nicht machen. Wäre mir zu schade.
Ich meine, es gibt, jeder hat irgendwann Momente, wo man sagt, so, okay, ich will jetzt einfach irgendwas gucken, um was zu gucken. So. Ich habe jetzt keinen Bock, groß irgendwie noch zu ackern, um das Zeug zu verstehen oder sowas.
Ja, ja. Aber dann guckst du halt Marvel.
Oder du willst, oder du willst halt einfach, du kennst es nicht, dir wird das empfohlen und du denkst dir so, okay, was, also du hast halt noch keine Ahnung davon und dann guckst du es einfach so, weil du denkst, das ist was nice ist und keine Ahnung, ist interessant, also es catcht dich nicht so hart.
Ja. Du gehst mit anderen Erwartungen vielleicht rein und sowas.
Genau.
Ja. Ja.
Oder mit gar keinen.
Oder ja, obwohl, ich glaube, die sind sogar noch am besten, die keine Erwartungen.
Ja, das stimmt. Weil das ist so, ich merke immer wieder, wenn ich Filme ohne Erwartung gucke, dann bin ich am Ende eigentlich immer überrascht.
Ja, voll, ja. Voll. Deswegen, in letzter Zeit, immer wenn ich ins Kino gehe, schaltet mein Körper so automatisch auf Leere.
Auch während des Films und danach. Und mein ganzes Leben ist nur noch
Leere. Wie war es im Kino? Kino? Was für ein Kino? Was ist ein Kino?
Boah, Junge, ey.
Corona noch nicht weg?
Naja, ich verteile es jetzt gerade. Wie einer Kapelle.
Was bei mir aber, wozu ich gar nicht kam, als wir noch über den Anfang geredet haben.
Du kamst nicht zum Anfang?
Nee, als wo. Ja.
Unangenehm.
Auf jeden Fall. Wo wir noch über den Anfang geredet haben, über das Trauma, was Mahito ganz am Anfang erlebt. Was ich da so schön inszeniert fand, ist, wie Schlag auf Schlag auf einmal alles danach passiert. Also du hast dieses, der Film startet halt mit dem Brand im Krankenhaus, seine Mom ist tot und dann zack, direkt ist er auf dem Land, lernt direkt seine neue Mom. Es ist wirklich so. Ja, das ist nächste Szene.
Ja, und direkt auf ihre Füße.
Genau.
Ich war schon direkt directed by Quentin Tarantino.
Das war so weird.
Stell dir vor, die hätten so ein Guy da so rein in den Hintergrund animiert.
Ja,
aber der halt so ähnlich aussieht wie Quentin Tarantino. aber du als Zuschauer, für dich fand ich, das wurde so schön eingefangen, wie dieser Umgebungswechsel so richtig Schlag auf Schlag kommt. Für Mahito genauso wie für dich und du dadurch auch einfach dich halt einfach unwohl fühlst in diesem neuen ländlichen, in dieser Umgebung und
obwohl
auch
die Omis, ich habe mich direkt wohlgefühlt bei den Omis, die waren so süß.
Omis waren schon so ein bisschen sus teilweise.
Die waren, wie gesagt, auch beim ganz am Anfang auch wie, er guckt sich in diesen engen Gang und sieht nur, wie diese Omis, der sich so um diesen
Koffer, die sahen aus wie eine Masse, so Wackelpudding
oder sowas. Ja, genau, und du denkst ja auch so, was ist denn hier los? Und auch der Graureiher, der dich direkt am Abfacken ist, auf jeden Fall direkt einfach unwohl gefühlt.
Der ist wirklich direkt auf aggressiv gewesen, Junge.
Und du akzeptierst, also genauso wie Maito, akzeptierst du halt Natsuko.
Er weiß
halt
gar nicht.
Nee. Aber ist egal, erzähl weiter.
Genauso wie Maito, akzeptierst du Natsuko am Anfang auch, also direkt nicht so als die neue Mom, weil du dir denkst, yo, so, ich habe gerade gefühlt gerade erst meine Mom verloren, was auch so war.
Ja.
Deswegen.
Gefühlt. Bro, ich habe gerade gefühlt meine Mom verloren. Also ich habe sie wirklich verloren.
Aber noch eine Sache, die mich so ein bisschen abgefuckt hat.
Ich war eigentlich noch nicht.
Ach so, okay, sorry. Ich dachte, das war lang so.
Und das geht eigentlich so bis zu dem Zeitpunkt, tut mir leid, ich wollte jetzt noch kurz zu Ende machen, mein Gedanken.
Ich hab's dann recht.
Bis zu dem Punkt, wo er dann das Buch von seiner Mom entdeckt, was er bekommen hat. Mhm. So bis zu dem Punkt fand ich, war das so schon eingefangen, wie Maito sich da einfach nicht wohlfühlt, wie er einfach wieder weg will eigentlich. Und dann liest er dieses Buch, was halt auch einfach die Referenz ist an das wirkliche Buch, woran der Film angelehnt ist.
Ja, aber auch nur vom Titel her.
Nur vom Titel. Und das habe ich nämlich, wo ich im Kino war, habe ich das gar nicht gecheckt, dass das halt gerade die Anlehnung ist. Und wo
es wurde, glaube ich, auch falsch übersetzt, oder? Der Name des Buches.
Ich glaube.
Bei mir stand im Kino How Would You Live?
Das kann sein. Also ich habe auf Deutsch geguckt, ich weiß gar nicht mehr, was genau jetzt der Wortlaut war im Deutschen, ob das irgendwie so, wie willst du leben oder so ist. Auf jeden Fall, das ist ja eigentlich auch nur so eine Notiz, die seine Mom, glaube ich, da reinschreibt. Das ist nicht mal der Titel von dem Buch im Film.
No.
Aber als er das Buch dann liest, und das hat mich dann auch emotional tatsächlich am meisten gecatcht, weil dieses letzte Überbleibsel von seiner Mom ist, und er fängt dann auch da kurz an zu weinen im Film, das war so, das fand ich, hat mich noch fast mehr gehittet als das Ende vom Film, weil er, also da wusste ich ja noch nicht, was passiert, so, wen er trifft in der anderen Welt, aber dieses letzte Überbleibsel von seiner Mom und dann auch zu wissen, dass das ja auch, also in die Originalvorlage des Buchs auch halt so ein Adoleszenz Lektüre ist, die auch darüber geht, wie ein junger Schüler halt auch mit den Problemen der Welt so klarkommt und so seine Moral findet und alles.
Ja.
Und dass Mahito halt dieses Buch liest und quasi dadurch auch halt einfach quasi so im Schnelldurchlauf kurz ein bisschen erwachsener wird.
Ja, aber die Story ging gar nicht. Also das meinte ich gerade eben, nur der Titel, weil ich hatte auch in dem Video gesehen, dass er, ich weiß nicht mehr genau, wie er es downgebreakt hat, aber anhand der Bilder, die man auch in dem Buch gesehen hat, im Film, hat er daraus deuten können, dass dieses Buch über die Geschehnisse vom Film tatsächlich gehen und nicht vom Buch selbst. Das heißt, er hat im Prinzip ein Buch über das, was im Film passiert, gelesen.
Aber ist das nur ein Zufall, dass genau nachdem er dieses Buch fertig gelesen hat, die Reise losgeht?
Nee.
Ja, ne?
Ja. Deswegen, also das Buch hat schon, das hat schon irgendwie so eine Funktion, ja, Maito irgendwie.
Vielleicht ist das auch alles gar nicht echt passiert.
Ja, das dachte ich mir auch, weil es direkt danach passiert ist, als er sich einen Stein in den Schädel gehauen hat. Ja. Ich war so, Bro, you tripping. Weil genau nachdem er das gemacht hat, fängt auf einmal der Graureiher an zu reden, Digga. Und ich war so.
Aber noch eine Sache so, das hat mich richtig getriggert und ich hab's auch nicht verstanden. Und wieso ist der Graureiher hat einen Menschenkopf im Graureiherkopf. Das war so hässlich.
Bro, hast du noch nie einen Graureiher im echten Leben gesehen?
Bist du irgendwie
Das haben die
dumm?
Alle.
Du willst dich Jäger nennen?
Nee, mal for real, so. Warum musste das sein? Ich fand der Reiher in der Reiherfigur, so mit dem Reiherkopf auch, mit den Zähnen, fand ich viel cooler, als dann dieser komische
kleine
Mann mit der spanischen Nase.
Das sind Ghibli-Filme so.
Ja, aber es hat mich so getriggert. So, warum? Was, ja. Das ist kein Reiher.
Nee,
wieso
kein
kann der Reiher nicht fliegen, wenn er ein Loch im Schnabel hat?
Zuerst fand ich ihn auch ein bisschen sehr creepy.
Das fand ich aber cool.
Das fand ich auch cool.
Weil er so mit diesem Schnabel und da sind diese Zähne da drin und so, der sah helle weird aus und manchmal ist das ja so ein bisschen rausgequollen.
Ja.
Aber als er dann in dem Turm selber dann auf einmal
getroffen worden ist
und dann sein Kopf rauskam und er einfach aussah wie mein Opa, mein Spanischer, da ist er einfach mit mir durchgegangen. Er sah aus, als würde er dir gleich einen Chorizo verkaufen wollen.
Aber ich fand's gut, also das war nämlich wieder irgendwie so Ghibli-Style, was ich auch, weil ich dachte mir schon, als die Figur drin vorkam, war ich so, Bro, normalerweise seid ihr nicht so gruselig. Also ihr seid zwar gruselig, aber ihr brecht es auf, so. Und da war es wieder genauso, weil ich dachte mir, okay, der Reiher, er hat mich low-key sehr uncomfortable gemacht.
Ja, der war auch übel creepy.
Der war übel creepy, besonders so wenn cool. Die so im, er steht im Fluss und Mahito steht vor ihm und die schreien sich so an, hast du gerade zu ihm genickt?
Mein Lady.
Mahito. da dachte ich mir so, die haben sich einfach nur angebrüllt und ich war so, okay, das hat mich auch an irgendeinen Albtraum, den ich als Kind hatte, irgendwie erinnert. Ich kann nicht mehr recallen, aber ich wusste, ich kenne es irgendwer. Mhm. Und das fand ich ultra heftig. Und als er dann im Turm endlich so wie so ein Hoodie das Zeug ausgezogen hat, war ich so, okay, das gefällt mir besser. Jetzt kann ich dich nicht mehr ernst nehmen. Das ist gut. Das ist gut.
Aber das hat mich so richtig verwirrt und so ein bisschen gestört, weil ich fand, der sah vorher cooler aus.
Ich weiß nicht, aber als er dann die Wellensittiche abgelenkt hat und der diese Mauer da lang geschossen ist, Bruder, ich fand ihn so cool, ne?
Er war so, oh nein, Hilfe.
Ich war so, ja, Mann, Digga. Ja, aber was ich auch noch dachte, weil Kiriko zum Beispiel, die war auch ultra cool. Ich fand die so cool. Mhm. Ich habe richtig spät erst gecheckt, dass das halt die alte Frau ist, weil ich war noch so, er ist so mit ihrem Boot und ich bin so zu den Leuten, mit denen ich im Kino war, war ich so, Digga, wo ist eigentlich die Alte? Wo ist die alte Frau? Und dann ist mir irgendwann aufgefallen. Ich dann gesehen habe, dass es so diese ganzen anderen Statuen gibt,
genau,
von den anderen Frauen, da war ich so, damn, Alter, das heißt, eventuell sind alle diese Frauen, deswegen sind die auch vielleicht in diesem Heim da, sobald die in diese Welt kommen, werden die einfach zu absoluten Motherfuckern. So, weil Kiriko kommt in diese Welt und ist einfach massiv.
Ja, aber das Ding ist, Kiriko ist in dieser Welt keine Puppe.
Doch. Ah, nee.
Oder?
Nee, sie war in der Welt eine Puppe.
Ja, doch, stimmt. Und als er dann wieder in die richtige Zeit kam, ist die aus seiner Hosentasche gekommen, ne?
Ja.
Ja, stimmt.
Ja.
Ja, nee, dann stimmt.
Wo ist die alte Frau her? Die war in meiner Hosentasche.
Die sind alle wie so Skylander-Figuren. Kennt ihr noch Skylander?
Nee. Doch, nein, klar,
Highlander, ja. Ich kann nur eingehen.
Bro, das sind wirklich Skylander.
Ja, das sind Skylander. Skylander war dieses Wii-Spiel, wo du so ein Portal auf dem Boden hast. Ja. Dann stellst du die Figuren rauf.
Ja, das wollte ich immer haben.
Ja, das. Du hattest das nicht.
Digga. Da fand ich ein Schwert.
Aber das waren schon, also das waren heftige Skylanders. So kraftvolle Skylanders gab es nicht früher.
Vorher einfach so, war es aber so eine Sammlung Omis bei Skylander. So. Waltest du mit denen so richtig krass.
Das wäre cool, eigentlich.
Das wäre schon cool.
Weißt nie, was du bekommst.
Alte Omis.
Hast du eine alte Oma, kommt da drauf, ist auf einmal so.
Kiriko. Aber wer war der Reiher?
Robert Pattinson.
Und damit, liebe Damen und Herren, sind wir fertig für heute. Nee, mal ganz kurz. Die Frage habe ich mich jetzt gerade das erste Mal ich mir die gestellt.
Wer der Reiher war?
Wer war der Reiher?
Es war der Reiher.
Aber woher kam der? Was hat er von uns? Warum war der?
Der war im Fluss vorher.
War das sein Gewissen? War er das?
Das war sein Homie.
Warum waren alle Reiher, sind die Lügenerzähler, wenn sie eigentlich die Wahrheit sind? Falsch rum. Egal.
Dinge passieren.
Nee, aber, also ja, wer war das? Woher kam der? Warum war der? Wieso war der so? Wieso und weshalb?
Ich weiß es nicht.
Das ist eine Frage, das ist das größte Rätsel dieses Films.
Also, ich hatte eine Sache gehört, da war es nämlich so ein Ding von, er stellt wirklich eine reale Person irgendwie dar. Ich habe den Namen aber vergessen und ich weiß auch nicht, in welcher Relation sie zu Miyazaki stand. Aber es war auch irgendeine schaffende, kreierende Person, auf die sich da bezogen worden ist, die es vielleicht sein könnte aus Miyazakis echtem Leben, die so irgendwie dazu da ist, Leute zu inspirieren.
Mhm.
Zum Beispiel auch durch seine Fähigkeit, zum Beispiel, er hat ja nur eine Figur der Mutter so erschaffen, die aber wieder zerfallen ist. Und irgendwie hat er da die Verbindung gezogen zu dieser Person, die auch Kunst macht und sowas, die wohl anscheinend Miyazaki vielleicht als Inspiration mal gedient hat. Das ist wohl auch eine ältere künstlerische Figur. Also nicht künstlerisch.
Ja, aber der war halt so auch ja irgendwie teilweise böse. Also bösartig irgendwie sowas.
Ja.
Und also das finde ich jetzt schwierig, weil so okay, wenn das so ist, ja. Aber das kann ja nicht die einzige Erklärung für diese Figur in der Geschichte sein, wo die herkommt. Und das ist wieder dieses, dass man diese Dinge einfach nicht teilweise nicht hinterfragen kann. Aber es muss irgendwie eine Funktion haben.
Ja, aber das ist doch genau das Gute. Also genauso wie bei Chiros Reise ins Zauberland. Da war die auch auf einmal einfach in der Welt, wo Geister ins Badehaus gehen. Da dachtest du ja auch einfach nur, make sense.
Ja, aber es würde mich mal interessieren, was ihr da, ihr lieben ZuhörerInnen, ja, was da eure Theorie ist. Wer ist dieser Reiher? Woher ist der gekommen und warum hilft er? Beziehungsweise, er will ja eigentlich gar nicht helfen. Und er wird irgendwie dann dazu gezwungen zu helfen und dann freuen die sich an. Das würde mich mal interessieren, was ihr dazu sagt. Ich weiß nicht, habt ihr sonst noch irgendwie einen Punkt, den ihr bequatschen wollt, noch zu diesem Film? Oder haben wir alles?
Nee, ich denke, ich bin da gerade ziemlich gut durchgekommen.
Ja, ich fand's auch smooth. Und bevor wir uns jetzt hier verabschieden, würde ich noch eben meine eine Sache diese Woche raushauen. Haben wir lange nicht mehr gemacht.
Okay.
Okay, ich fange an.
Okay.
Ich habe mir jetzt nach langem Überlegen, beziehungsweise nach langem Warten auf endlich mal einen Sale, 2 Spiele gekauft. Das erste, Sekiro Shadows Die Twice. 2 Tage
gespielt. Marcel spielt Sekiro.
Ich habe angefangen.
Okay.
2 Tage gespielt, ich komme einfach nicht weiter.
Alter.
Ist geistkrank. Und dann war ich so gefrustet.
Get good.
Und dann habe ich, ja, ohne Witz, ich habe jetzt den ersten Major Boss Fight fast geschafft. Aber dann.
Den ersten? Sorry.
Nein, also den auf dem Turm oben.
Achso, okay.
Den, da bin ich jetzt gerade. Mhm. So, und der ist jetzt nicht so ganz so easy. Dann habe ich den geschafft bis zur zweiten Phase und dann hatte ich keinen Bock mehr, Digga, weil ich keinen Bock auf zweite Phase. Das hat mich so gemäht gemacht. Dann bin ich direkt in den PlayStation Store gegangen, um zu gucken, ob zufälligerweise ein Spiel, was ich unbedingt die ganze Zeit spielen will, auch im Sale ist. Und Baldur's Gate 3 war im Sale. 4 € günstiger.
Ich wollte gerade sagen, bestimmt nur so 10 €.
Ja, ich dachte mir auch.
Und das war für mich aber anders genug, mir das zu kaufen. Und Alter, ist das ein geiles Game. Ich bin hier am Baldur's Gate wie so ein Verrückter.
Recht.
Mit meinem eigenen D&D-Charakter, den wir eigentlich, also den ich eigentlich habe mit Arok.
Den habe ich Drachen mit, geboren.
Ja, den drachenblütigen Wald. Genau, den habe ich mir auch gemacht.
Nice.
Und es ist so geil. Der stirbt zwar jeden Kampf, stirbt er, und ich muss ihn wiederbeleben mit so einem wiederbeleben Enchantment.
Was spielst du? Auf welcher Schwierigkeit?
Ausgewogen. Und ich bin trotzdem vollkommen reinscheißen, Digga. Ich bin so schlecht in dieses Spiel.
Er ist halt.
Ich werde halt immer geschlachtet.
Du hast halt sehr viel so Third-Person Action.
Ja, ich habe halt noch nie sowas. Also ich habe irgendwann habe ich. Das ist aber, das war so das einer der ersten Computerspiele, die ich gespielt habe, auf dem PC, habe ich Drakensang gespielt. Das basiert auf dem Pen-Paper-RPG Das Schwarze Auge.
Mhm.
Und das habe ich damals gespielt und das hatte, also war jetzt wie Baldur's Gate ähnlich also, auch.
Taktik.
Genau. Auch so mit rundenbasierten Kampfsystemen und solche Sachen. Und da war ich auch fürchterlich schlecht drin. Und das hat mich aber dieses Spiel damals so abgefuckt, dass ich mir geschworen habe, ich spiele nie wieder so ein Spiel. Ich will immer nur noch Action-RPGs spielen. So, weil danach habe ich irgendwann The Witcher gespielt und halt mit diesem dynamischen Kampfsystem oder auch bei Dark Souls und diesen Souls-like sowas, ist ja was ganz anderes vom Kampf her. Ja, und jetzt bin ich da und ich muss sagen, es macht mega Spaß. Auch dieses Kampfsystem ist richtig geil. Aber ich bin einfach grottenschlecht, Digga. Also noch.
Du findest dich rein, ja.
Ja, ich werde besser jetzt. Ich weiß nicht, ihr habt das ja auch gespielt, ne? Ich bin gerade in diesem zerstörten Heiligtum bei den Goblins, wo ich diese 3 Goblin-Anführer
merken.
Bei Baldur's Gate jetzt gerade?
Ja, ja.
Nee, habe ich nie gespielt.
Achso, die muss ich halt merken gerade und nach jedem Kampf gegen einen, also ich habe jetzt 2 geschafft, ich muss nur noch die dritte, ist die halt Arok tot? Nee, die Gnomenpriesterin.
Die so easy.
Ja, die habe ich noch, also ich war noch nicht bei der, deswegen. Ich habe jetzt gerade erst diesen roten.
Der rote, der ist tough.
Der war geisteskrank, Alter.
Der ist tough.
Und davor habe ich die andere, aber
die
schon im Second Try direkt geschafft.
Ja, die war easy.
Ich habe nur die Trommel kaputt gemacht, dieses Auge kaputt gemacht und dann habe ich die gestampt und dann war die direkt weg. Aber dieser rote, der hat mir helle Arschwasser gegeben.
Ja, da muss ich auch ein paar Mal returnen, so ich noch.
Aber deswegen, da bin ich gerade so und da, das war schon knapp. Also wie gesagt, Arok ist einfach mein Charakter jetzt bestimmt schon 6-mal gestorben und ich habe jetzt auch keinen dieser Karten mehr, um den wiederzubeleben. Wenn der tot ist, ist dann Kampagne vorbei oder was? Oder mache ich mir dann einen neuen Charakter und fange von vorne an, oder was?
Aber wenn er komplett tot, also wenn Charaktere ja 0 HP haben, dann gehen die ja in diesen Nox.
Naja, und dann ist er, ich hatte bei diesem Kampf gegen die Frau, war das so, dass ich dachte so, okay, jetzt machst du den übelsten Dings, da war so ein Goblin, dann habe ich so auf Würfeln, also so auf Stoßen gewürfelt und habe den einfach in so eine Klippe gestoßen mit Arok und der stand dann direkt daneben. Dann ging der Fight los und dann kam so ein Goblin um die Ecke geflitzt und beim Vorbeigehen hat er einfach nur so gemacht und den Arok in die Schlucht geworfen. Der war instant tot, Digga, im ersten
so,
Zug. Und
ich so ein
Pissgoblin hat so einen riesigen Drachenblütigen einfach so beim Vorbeirennen so und ist weitergegangen. Digga, und ich, hä, was ist passiert? Ich hatte nicht einen Zug mit dem. Der war instant tot, Digga. Boah, ich war so sauer. Geil. Ich war so sauer.
Das passiert nur in so Indie-Spielen. Ist so geil.
Dieses Game ist so assi.
Ich hab, kurze Anekdote zu Baldur's Gate. Ich habe ein Video gesehen, das kam irgendwie vor einer Woche raus, mit dem Director von Baldur's Gate 3, wie er am Tisch saß, mit Sean Austin
und Elijah Wood.
Das hab ich auch geguckt. Und die haben fucking Baldur's Gate 3 gespielt.
Ja, das Video habe ich auch geguckt. Und das war auch Legendär. Anlass für mich, dann nochmal zu gucken, ob es endlich kostenlos ist. Ob es endlich im Angebot ist.
Alter, wie geil.
Ja. Du hast doch gemerkt, dass sie gar keine Ahnung haben, was sie da machen. Nee.
Ich dachte es auch. Aber trotzdem, allein, dass sie es gemacht haben, so.
Ja.
Ist schon cool.
Ja, ist ein verdammt, verdammt gutes Spiel. Also, es ist für mich, das war bei Elden Ring auch so, eine absolute Überforderung, weil es so riesig ist und ich nichts verpassen will. Und dadurch, dass es so anders sich anfühlt, weil du halt nicht, also es ist, klar kannst du auf der PS5 trotzdem ziemlich nah an deinen Charakter und den so steuern, aber irgendwie wirkt die Welt so, als würdest du viel zu schnell Dinge einfach übersehen, weil es so unnormal viel ist.
Ja, ich kann dir nur sagen, spiel langsam, nimm alles mit.
Und dieser ich habe die ganze Zeit so einen übelsten Druck, halt, weil deine Begleiter alle so mega dynamisch sind und halt wirklich auch mit deinen Entscheidungen nicht mitgehen oder mitgehen und die halt so Storys auftischen, der Gale mit seiner komischen Artefakt-Verzehr-Geschichte und ich so, Digga, verarsch mich nicht. Und dann habe ich ihm aber eins gegeben und er so, hättest du echt so, hast du aufgesaugt und ich so, was ist jetzt los? Dann der nächste ist irgendwie hier und der andere da und die eine ist übel nice die ganze Zeit auf dich und die andere will ich die ganze Zeit essen, Alter. Ich komm gar nicht mehr klar. Es ist so gestresst, weil jede Entscheidung ich immer so, fuck, bleiben die, die ich mag, dann wenigstens noch bei mir oder gehen die dann? Die eine wollte mich schon abstechen jetzt. Und der eine wollte mich einfach auch aussaugen und so eine Scheißdinge. Ich komme gar nicht mehr klar. Das ist so krass. Das ist wirklich echt gut. D&D, ey. Das ist fast so gut wie echtes D&D. Krass. Das ist echt richtig, richtig witzig.
Sie haben es echt gut hingekriegt, diese Entscheidungsfreiheit und diese Randomness, die manchmal einfach in D&D, die wir erkennen, wenn du einfach Pen and Paper mit deinen Freunden spielst, das so in ein Spiel zu verpacken.
Ja, es ist so random manchmal. Und halt diese krasse Dynamik einfach, dass du wirklich das Gefühl hast, so, okay, das sind echte Charakter. Ich versuche die ganze Zeit Shadowheart flach zu legen und ich schaff's nicht, Digga, weil die mir die ganze Zeit Korb gibt. Ich mach sogar alles immer so, dass sie so merkt, okay, ich bin echt ein herzensguter Kerl. Es klappt nicht, Digga.
Ja, weil du versuchst, die flach zu legen, Mann.
Ja.
Du bist kein herzensguter Kerl.
Ja,
aber das meine ich halt. Die checkt das halt.
Ja, klar, weißt du, checkt die das.
Die Charakter sind so gut.
Digga, die Leute, die das gemacht haben, die checken ja auch, dass es so Leute wie dich gibt.
Ich will einfach nur. Aber
warte ab. Warte noch so ein, zwei Akte, dann kriegst du die bestimmt rum.
Dann kriegst du auch deinen Akt.
Dann krieg ich auch den Akt.
Ja. Yes, sir.
Ja, es ist so witzig, Alter. Also wirklich. Das macht hart keinen Bock.
Ja.
Es macht hart.
Es macht auch hart.
Und ihr werdet niemals herausfinden, wer das gerade war.
Das lässt du drin? Okay.
Das war deine eine Sache.
Boah. Was habe ich gemacht? Was bin ich am machen? Ich guck gerade Soul Eater. Das ist ein richtig alter. Was heißt. Okay, so alt ist er jetzt auch nicht. Obwohl. 2008 oder so, vielleicht.
Ja, also
2009, irgendwie so in den 2000er, also später 2000er, irgendwie so 2008 oder so, vielleicht auch schon 2010 erst, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist es ein schon etwas älterer Shonen-Anime. Und ich bin da eigentlich nur drauf gekommen, weil ich irgendwann mal random habe so ein, wenn ich manchmal auf YouTube chill, und ich mir so denke, Alter, ich will irgendwas Nices gucken. Ich will irgendwas Nices sehen. Und dann gucke ich mir meistens
Porn an.
mach YouTube aus nice. Und gehe auf Porn ab. Nein, ich dive dann meistens in so Videospiel-Essays rein, weil mich das am meisten, also dann am besten über Videospiele, wo ich gar keinen Plan habe, weil ich mir so denke, Alter, erzähl mir was über irgendwas, was ich nicht kenne. Und da habe ich so einen Kanal gefunden. Und die hat dann einfach irgendwann random auf einer Side Note hat sie gesagt, wie gut sie den Soul Eater englischen Dub findet. Und ich dachte mir, das ist so out of nowhere kam das, so eine Left-Field fucking Anmerkung. Da dachte ich mir, Alter, ich gucke mir jetzt den englischen Dub von Soul Eater an. Und ja, Mann, der ist echt nicht schlecht. Also für einen Dub, weil eigentlich bin ich so ein, ich habe so eine Krankheit, dass ich eigentlich alles immer im O-Ton gucken muss, weil ich mir so denke, Alter, also vor allem bei Live-Action.
Ja,
ich kann es mir nicht geben, wenn ich sehe nur, die Lippen sich bewegen und ich sehe schon, dass Deutsche das matcht nicht und generell die Stimmen matchen nicht. Das Einzige, wo es geht, ist, glaube ich, Herr der Ringe, weil ich mir denke, Alter.
Ja, es gibt so Sachen, die ich immer auf Deutsch geguckt habe, die muss ich nostalgiemäßig auch weiter auf Deutsch gucken. Aber es ist einfach so, dass auch im Englischen oft die Sprache viel expliziter ist.
Ja, oder und Witze einfach besser.
Ja, eben. Und es einfach witziger ist und expliziter und nicer. Ich hatte das jetzt noch letztens mit irgendwas, was ich geguckt habe, wo ich so mir dachte, auf Deutsch sind die da so richtig so, verdammt nochmal, so am Fluchen, und auf Englisch ist er so die ganze Zeit nur unnormal hart mit Fuck und was weiß ich um sich rumwerfen, und du denkst so, ja, Alter, das ist viel nicer. Genau bei hier House of the Dragon, wo die ihr Kind kriegt und dann die ganze Zeit die Arena so, oh, scheiße, oh, verdammt. Und dann irgendwie die ganze Zeit einfach nur, fuck. Weißt du, das ist so viel besser. Allein deswegen.
Ja. Ich bin noch nicht ganz durch mit Soul Eater. Ich bin jetzt, glaube ich, so ungefähr bei der Hälfte. Aber ja, ich.
Nicht wegen dir, weil es geknackt hat. Ich weiß.
Ich bin inzwischen bei der Hälfte angekommen und es ist ein okayer schon.
Er muss ja ziemlich gut sein, wenn du bei der Hälfte schon gekommen bist.
Wie oft willst du den heute noch bringen?
So, ich sag zu viel oft kommen einfach. Ja.
So oft es geht.
Okay. Ich?
Am Dern.
Ne? Ich? Du? Ja. Ich hab Saltburn geguckt. War okay.
Was ist das nochmal?
Ein Film.
Okay.
Guck ihn dir an.
Jetzt echt?
Ja.
Was ist das denn für ein Film?
Also, eigentlich, ne, ihr brecht gerade meine Regel. Eigentlich rede ich nicht über die Filme, so wirklich, die ich in meine eine Sache erwähne. Ich sag immer nur, ist gut, yeah, ist okay,
nee, ja, okay,
ist verkacke, aber
dann reden wir privat.
Aber ich muss jetzt wirklich, nein! Bäh! Oh,
was hab ich jetzt verletzt?
Nein, wir können auch privat noch drüber reden. Aber ich sag hier trotzdem kurz noch ein, zwei Dinge. Ist ein bisschen eklig einfach. Also, ganz grob, geht um einen Dude, der liebt einen anderen Dude.
Bäh!
Nein, das ist nicht eklig. Das wäre noch okay. Aber der andere Dude, der den einen Dude liebt, der ist ein bisschen eklig einfach. Aber an sich, das hat gar nichts mit seiner Sexualität zu tun. Ich weiß auch nicht, was für eine Sexualität er hat. Darüber wird nicht geredet. Anscheinend mag er nur eine sehr große Variety auf Menschen so. Aber da sind halt so Szenen wie Leute, die einfach so ein bisschen was mit Körpersekrete nicht so geil haben. So, ihr könnt jetzt schon abschalten. Für euch ist es Skibidi-Baben jetzt schon. aber für alle, die es dann noch interessiert, es gibt eine Szene, wie ein Dude sich masturbiert in einer Badewanne, volle Badewanne.
Also masturbiert.
Masturbiert. Und der eine Dude, der den liebt, dann guckt so durch den Türspalt zu und findet es mega nice. Bis dahin denke ich mir, okay, Spanner, Stalker, bisschen eklig, aber so, keine Ahnung, hat man schon gesehen.
Hat man schon gemacht, so, alles gut.
Und dann geht der, nachdem er fertig ist mit Baden, das Wasser läuft so ab, das ist wie ein Countdown, der für den anderen Typen jetzt läuft. Und er läuft zu der Badewanne hin, legt sich da rein und hält seinen Mund an den Abfluss, um noch so das Sperma, was in der Badewanne mit drin ist, aufzusaugen.
Das ist eklig.
Bro, ich hab's mit einer Freundin zusammengeguckt, ich bin nicht klargekommen. Ich bin fast aus dem Zimmer gerannt. Aber der Film sieht fucking sexy aus. Also ich glaube, der wird auf echt Film gedreht. Ich glaube 4:3.
Ja.
Sah richtig heftig aus. 35mm Kodak-Film. Ich weiß nicht, welche Cam.
Kann ich jetzt auch nicht so sagen.
Ja, gut. Das
du warst auf jeden Fall 35mm analog. Okay, interessant.
Ja, der war auf jeden Fall war schön anzusehen. Bisschen cringe, bisschen eklig. Trotzdem irgendwie unterhaltsam. Ja.
Nice! Ja, ich glaube, den gucke ich nicht. Der klingt mir ein bisschen zu eklig.
Spaß. Kann ich verstehen. Ich habe dem 2,5 Sterne auf Letterboxd gegeben.
Nice, 200 Sterne.
2,5.
ja, ich würde dann sagen, dann sind wir durch für heute. Wieder eine relativ lange Folge. Ich habe nicht damit gerechnet, dass sie so lang wird.
Nee, ich auch nicht.
Aber es war schön, es hat Spaß gemacht. Es kommt auch bald wieder direkt noch ein Völkchen hinterher. Ne?
Ganzes Volk sogar.
Ein ganzes Volk kommt hinterher. Und ich würde sagen, vielen Dank, dass ihr dabei seid. Wir hoffen auch übrigens, dass ihr auch gut ins neue Jahr gekommen seid. Frohes Neues noch von uns allen übrigens.
Ja, haben wir ins neue Jahr gekommen.
Oh, Digga!
Und, ja, gesagt.
Ich würde sagen, wir hören uns dann in der nächsten Folge wieder.
Wenn wir dann wieder alle zusammenkommen.
Genau. Macht's gut bis dahin und dann gibt's eigentlich nur noch eine Sache zu sagen, ne? Skibidi Baben.